Folge Nummer 19 von Single Trails und Single Malt. Tobi und ich reden über die vergangene Woche, den Fail der Woche, der beim Tobi wieder ziemlich witzig ist, und unter anderem die Saunageschichte 2.0. Es geht aber nicht nur um Wind, sondern auch wieder um Inhalte. Und diese Woche reden wir unter anderem über das Thema Sponsoring aufgrund des aktuellen YouTube-Videos von mir. Und da gibt es auch einige Blicke hinter die Kulissen, wie sowas abläuft und warum es ein wichtiger Faktor ist.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Single Trails und Single Malt. Diesmal tatsächlich eine leicht verspätete Folge, weil Jasper und ich das einfach über eine Woche lang nicht hinbekommen haben, uns auch irgendwie nur zusammen zu telefonieren. Lag zum Teil so ein bisschen an Jasper und zu einem relativ großen Teil auch an mir, weil Wetter schön und ich war sehr viel Radfahren. Jasper, wie geht's dir?
War ein tolles Intro, möchte ich erst einmal kurz sagen. Also Tobi, das hast du super gemacht. Schön.
Vielen Dank, ich lerne, ja.
Du wirst immer besser. tatsächlich geht's mir gut. Ich hab mir den Muskel verspannt im Rücken, warum ich relativ invalide bin gerade. Aber dazu später mehr. ja, mir geht's gut. Ich fand's ein bisschen schade, dass wir es nicht früher geschafft haben, aber tatsächlich ist es immer gar nicht so einfach, sich dann mal irgendwie tatsächlich fast oder über eine Stunde Zeit zu nehmen und sich hinzuhocken. Mag man sich privat wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist, aber in unserem Busy Life ist es quasi eine riesige Herausforderung.
Genau. Wie sahen so deine letzten 2 Wochen aus? Was hast du gemacht?
Ich bin endlich mal wieder downhill fahren gewesen. Also ich habe tatsächlich relativ viel auf dem Rad gesessen und ich habe viel so Bürozeug machen müssen, was liegen geblieben ist während der ganzen Festival-Serie, die ich hinter mir habe. Das heißt, zwischen Radfahren und Büro gab es relativ viel Kontrast, aber Radfahren war mega geil. Ich war unter anderem im Bikepark in Tschechien. Bozida. Ja. Ich habe mir eine Gravity-Karte gekauft. Für alle, die das draußen nicht glauben, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Gravity-Karte. Und,
was ist das?
Das ist so eine Bikepark-Karte für Europa. Da sind 20 Bikeparks drin, eine Saisonkarte. Ah, ja. Und kann man überall fahren gehen. Und dann war ich in Leogang auch schon und fahre viel Downhill im Moment. Macht Bock.
Cool.
Wie waren deine 2 Wochen? Ja. Ich sehe auch, dass du viel Rad fährst und grillst.
Ja, genau. Ja, meine 2 Wochen waren sehr gut, waren anstrengend. Ich habe auch gerade super viel im Büro zu tun. Wir sind gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Und
für den Vortrag.
Da grade, ja, genau. Also der Vortrag kommt nächsten Januar raus.
Und, kann man da schon Tickets vorreservieren? Ich unterbreche dich einfach. Kann man da schon Tickets vorreservieren? Können wir unseren Zuhörern Tickets verlosen für deinen Vortrag, der im Januar kommt, um schon mal so ein bisschen Spannung aufzubauen?
Wir können tatsächlich wahrscheinlich für den 18. Januar, wo die Premiere des neuen Vortrags in Erlangen ist, können wir Tickets verlosen. Gehe ich davon aus. Jetzt ist jetzt noch ein bisschen hin, aber...
Jetzt habe ich auf falschen Fuß getroffen.
Nee, das kriegen wir hin. Also es passen irgendwie, weiß nicht, 600 Leute in den Saal rein. Da werden wir noch einen oder den anderen Zuhörer reinkriegen, ich bin mir ganz sicher.
Bedeutet, du sitzt im Moment zu Hause und schreibst ein Buch?
Nee, im Moment ist es tatsächlich so, ich sitze zu Hause und versuche mit dem Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, dieses Buch irgendwie auf die Beine zu stellen. Weil das erste Buch, was wir gemacht haben, das haben wir im Eigenverlag gemacht. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann kannst du all das machen, was du möchtest. Ist halt ein bisschen ein Problem, weil dann hast du eine relativ schlechte Distribution.
Ja.
Und jetzt versuchen wir mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, der das dann halt auch in jeden Buchladen Deutschlands reinbringt. Aber das ist halt nicht so einfach, weil die sich halt spezielle Sachen vorstellen, die wir uns vielleicht nicht vorstellen. Und jetzt geht es immer hin und her und du musst halt relativ viel ausarbeiten und relativ viele Sachen machen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und
machst du das ja alles zusammen mit Philipp Ruhrb, oder?
Mache ich jetzt vor allen Dingen. Genau, Philipp ist halt gerade die ganze Zeit unterwegs. Das neue Buch wird halt irgendwie, wir haben noch einen zweiten Kollegen mit dabei, der das Buch mit mir zusammen schreibt. Da kann ich aber jetzt noch gar nicht so richtig viel drüber sagen, wer das ist, weil dann dann würde man auch verstehen, was das für ein Buch ist. Und das
müssen wir jetzt erstmal gucken. Nicht spoilern. Nee, das machen wir nicht.
So schaut's aus.
Du hast einen neuen Freund, hab ich gesehen. Sunday Rides MTB ist dein neuer, ist dein neuer Best Buddy, was Trailriding angeht, oder? Du bist auf jeden Fall viel mit ihm am Mountainbiken.
Richtig, genau. Olli ist, ja, mit Olli fahre ich halt irgendwie schon seit Jahren viel. Aber gerade ist lustig, weil der muss quasi auch nicht arbeiten wie ich. Nee, der hat auch morgens Zeit. Ich gehe halt gerne morgens früh Radfahren, wenn es halt noch nicht so warm ist. Und die normal arbeitende Bevölkerung ist da ja nicht greifbar. Von daher ist das mit dem Olli mal super lustig und der fährt halt einfach richtig gut Rad. Von daher ist das immer lustig.
Ergänzt sich.
Es ergänzt sich ganz gut, genau. Ja, ansonsten, wie war meine Woche noch? Ich war am Donnerstag auf den Offroad-Tagen in Bad Kissingen. Allrad und Abenteuer heißt es, glaube ich.
Du hast meine Freunde von Frontrunner getroffen.
Ich habe deine Freunde und auch meine Freunde von Frontrunner getroffen und ich hätte fast auch deinen Chef getroffen. Der Tickmeier war auch da. Ja, ja. Genau. Wir haben uns aber irgendwie verpasst. Aber wenn man da so morgens durchs Fahrerlager läuft oder über diesen Campingplatz,
Offroad,
dann weiß man,
das neue Hobby der reichen Mountainbiker.
In Deutschland geht's den meisten Leuten gar nicht so schlecht. Alter Falter, was stehen da für Karren rum?
Hast du da auch gecampt?
Also, ich habe auch eine Nacht da übernachtet, ja, in meinem Camper. Aber für viele ist das tatsächlich, also es gibt halt vier so fette Campgrounds mehr oder weniger, die so ein bisschen ineinander übergehen. Und wenn du mal die Bilder von oben gesehen hast, wie riesig das ist, es ist unglaublich. Also das wirkliche Festival findet halt unten statt, in diesen Camplagern. Ja, und immer, da stehen nur krasse Karren rum und es ist echt, es ist beeindruckend und richtig Wahnsinn. Weil da ist halt, ich würde sagen, der Durchschnittspreis so einer Karre ist halt irgendwie bei 80.000 Euro oder so.
Ja, cool. Mit wie vielen Autos bist du angereist?
Ich bin mit einem angereist. Ja, mein Defender hat ja leider immer noch kein Dach.
Eine Zugmaschine und zwei auf dem Hänger. Und die genau. Frau fährt im Camper hinterher.
Richtig. Ja, genau. Das war so meine Woche.
Bist du da selber Offroad gefahren oder warst du nur zum Gucken da?
Nee, ich war nur zum Gucken da. Ich war auch nur ganz kurz da, weil dann war es mir zu voll. Also ich bin abends irgendwann angekommen. Das ist nicht so weit von mir. Dann war ich abends noch eine Stunde auf dem Festival. Und dann morgens nochmal eine Stunde, dann hat mir das auch gereicht persönlich, weil ich kann so viele Leute nicht.
Geld einfach, da war so viel Geld, das könnte man sich nicht angucken.
Ja, genau. Dann habe ich wieder gedacht, ich brauche alles, dann bin ich dann doch lieber ganz schnell wieder weggefahren.
Das ist cool, gell, wenn man auf solchen Events unterwegs ist, da wird auf einmal so die persönliche Wunschliste, die wird auf einmal relativ lang. So, boah, das finde ich geil, oh, das ist auch cool und schau mal da und auf einmal denkt man so, boah, geil, was würde ich mir alles kaufen, wenn ich Millionär wäre?
Natürlich brauchen wir unbedingt einen 7,5 Tonnen MAN-Truck, der komplett für eine Wüstendurchquerung ausgebaut ist, um zum nächsten Trailpark zu fahren.
Sicher.
Natürlich braucht man das.
Ja. Um dann auf befestigten Wegen zu campen.
Genau, richtig. Also von daher, genau. Und ich war von uns hier eine Stunde weit weg in Thüringen Radfahren. Und nach dem Radfahren waren wir in so einem lustigen Restaurant, Schnitzelrestaurant im Wald. Und da haben sie mich so richtig doof angemacht.
Warum?
Wir haben da halt alle relativ verschwitzt rumgesessen und ich hatte so mein Fuß so leicht auf der Bank. Und da kommt der Wirt und meint so, hä, machst du das zu Hause auch? Ich so, oh ja, sorry. Putze ich ab. Also es war so eine Holzbank, ja. Ja, ja, natürlich, klar. Putze ab. Hast du schon was von Knigge gehört? Ich so, sorry? Ja, und einen Hut? Deinen Hut hast du bestimmt auch beim Essen angehabt, oder? Also die heutige Jugend, das ist echt Wahnsinn.
Ehrlich?
Wo kommt ihr denn her? Meinte ich so, ja, aus dem Westen. Deshalb können wir uns auch nicht benehmen. Er guckt mich an. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht.
War das ja. Humorvoll oder war es wirklich böse?
Hat er noch
irgendwas dazwischen am Ende oder hat er sich kurz überlegt, ob er die Pumpgun unterm Tresen rausholt?
Sagen wir so, er hat sich dann entschuldigt mit, ja, sorry, aber ich muss halt der Jugend auch mal beibringen, wie es halt so richtig ist.
Ah, okay.
Also,
ja, Mann.
Ich glaube, es war nicht so richtig
Humor dabei. Du sahst wahrscheinlich aus wie so ein wie so ein Offroad-Bonze, der jetzt dann gleich an die Bar geht und sagt, kann ich auch mit dem 500er bezahlen?
Ja, oder auch nicht. Sondern eher, ich sah eher so aus, als ob ich sage, kann ich auch spülen oder einfach wegrennen? Ja.
Kann ich das auch abarbeiten? Oder shit, ich habe gar nicht genug Geld dabei, so wie bei der letzten Radtour. Ich kann euch auslegen. Ach nee, doch nicht.
Ja. Ja, genau.
Wie fandest du den Überraschungspodcast mit Chris Ettel?
Ich fand ihn sehr gut.
Hast du ihn
nö. Natürlich habe ich den gehört. Ich fand ihn sehr gut. Ich finde Chris, finde ich einfach auch einen super Typen.
Ja.
Und dass der halt offen über alles redet, finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Es hat tatsächlich noch kein Magazin bei mir angerufen und mir irgendwie Morddrohungen ausgesprochen.
Nee, aber ich glaube, Chris hat schon einige bekommen.
Stimmt, ich habe ja nichts erzählt, das war Chris.
Ja, eben. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir sind ja quasi da raus aus allem.
Ja, wir haben nichts gesagt. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.
Ja.
Zurück zur Liste.
Zurück zur Liste. Wir arbeiten immer an, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, oder, dass wir so ein bisschen mit einem anderen Konzept arbeiten. Jasper
ich
ist immer so...
Ich arbeite gar nicht.
Jasper hat immer das Konzept frei Schnauze und alles raus, was gerade durch den Kopf schwirrt. Und da ich nicht so kreativ bin wie Jasper, muss ich mich da immer so ein bisschen vorbereiten. Und deshalb macht der Jasper immer Witze darüber, dass ich eine Liste vor mir habe, auf der einige Sachen draufstehen.
Ganz so ist es ja nicht. Es ist ja gut, dass wir einen roten Faden haben und es ist gut, dass wir eine Liste haben. Aber das eigentliche Problem ist ja,
dass... Und es ist gut, dass ich die mache und du keine Arbeit damit hast.
Das ist auch gut, tatsächlich. Für mich ist das sehr gut. Aber es ist ja so, als wir mal spontan Geschichten erzählt haben, also ich weiß noch nach unserem Marokko-Trip oder über unseren Marokko-Trip und du hattest dir die Geschichte nicht vorbereitet, du hast ungefähr einfach die Hälfte vergessen und mit auch die lustigsten Sachen. Also Tobi braucht einfach ein bisschen Vorbereitung für gute Geschichten, damit er auch tatsächlich an alles denkt, was irgendwie wichtig ist.
Ja. Genau. Es ist ja so, weißt du, wenn du einen guten Spruch aus dem Ärmel ziehen willst, dann musst du den da halt auch vorher reintun. Nach diesem Konzept arbeite ich.
Du hast dir das bei dem Zauberer angeguckt mit dem Kaninchen im Hut, oder?
Richtig, genau. Ja. Was ist dein Lucky Shot? Fangen wir gleich mal damit an.
Oh, mein, ich habe diese Woche einen Lucky Shot gehabt. Ich glaube,
nach dem Fail der Woche kann ich dich bestimmt fragen und du weißt sofort was.
Ja,
du musst auch mehr so an die guten Sachen der Woche denken.
Oh. Ja, man merkt, dass ich in einer leichten Sommerdepression bin. Ich habe nichts Gutes erlebt die Woche. Ich hatte gestern einen sehr guten Lucky Shot. Ich war gestern Mountainbike fahren und habe an einem Wurzelteppich abgezogen und bin mit dem Vorderrad direkt auf einer abfallenden Querwurzel gelandet und habe gedacht, okay, das war's im Flug. Aber mein geiles Fahrrad hat sich einfach drüber manövriert und ich bin weitergefahren. Das war unter anderem ein Lucky Shot mit sehr, sehr viel Adrenalinausstoß. Ja.
Okay.
Das war ein ziemlich lamer Lucky Shot. Tut mir leid, liebe Zuhörer.
Ja.
Dafür habe ich umso lustigeren Fail der Woche. Aber
bin gespannt.
Ich will erst deinen Lucky Shot hören.
Mein Lucky Shot hat so ein bisschen was damit zu tun, dass du mich versetzt hast. Und zwar war in der letzten Folge, habe ich versucht, dich... Ich würde sagen, man kann schon zwingen sagen. Dich zu zwingen, mit mir einen Teil der Rennradtour mitzufahren.
Ja.
Du hast das aber nicht gemacht.
Ich hatte Family Day. Ich möchte mich kurz rechtfertigen. Ich hatte meinen Vater da, der seit 2 Jahren nicht mehr...
Den hast du doch nur eingeladen, damit du nicht mit mir Radfahren musst.
Auch. Aber er war da. Es ist egal, warum ich ihn
das
eingeladen
habe. Es tut
ja
nichts zur Sache.
Er war da.
Okay, ja. Also mein Lucky Shot war tatsächlich das, dass es geklappt hat, von hier aus nach Leogang zu fahren. Es waren irgendwie 430 Kilometer, habe ich an 3 Tagen gemacht. Und dabei hat mir Social Media unglaublich geholfen. Weil Social Media ist ja oft so ein bisschen auch der Fluch und ich habe ja auch gerade so ein bisschen mein Feed so ein bisschen aufs Eis gelegt, weil ich halt, ja, mir da so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Aber diesmal war es tatsächlich gut, weil ich habe in der Story gepostet, ich möchte das machen. Ich habe Leute gefragt, ob sie mitkommen wollen. Und ich habe mein Rad gezeigt, was ich benutzen möchte. Das heißt, ich konnte quasi nicht abbrechen. Es wäre für mich sehr schwierig gewesen, abzubrechen. Und das hat mich auch...
Der soziale Druck hat dich getrieben.
Richtig, genau. Den habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen gewollt aufgebaut, damit ich da nicht abbreche. Weil normalerweise sind so Ideen ja... So eine Woche vorher sind die noch mega gut. So 3 Tage vorher denkst du, ah ja, ich weiß gar nicht, ob die Idee jetzt wirklich so gut war. Und am Tag, wo du losfahren möchtest, denkst du, was für ein Vollidiot bist du eigentlich, dass du dir diese Idee überlegt hast.
Findest du das allgemein gut oder findest du das nur gut, solange es steuerbar ist und solange es eigene Ziele sind?
Dass Social Media Druck auf dich ausbaut, aufbaut. Naja, das ist halt so ein bisschen die Frage, wie du damit umgehst oder was für Druck das ist. Also mach mal ein Beispiel.
Naja, ich sag mal so, klar, irgendwie in deinem Fall war das jetzt super motivierend, weil du dir vorgenommen hast, 450 Kilometer zu fahren. Aber für dich ging es nur ums Schaffen. Also du hättest auch quasi noch einen Tag länger brauchen können oder so irgendwie. Weißt du, so, es hätte auch was passieren können und keiner wäre dir böse gewesen, sag ich mal. Es ging um die Story oder es ging darum, sich eine Aufgabe zu setzen und sie durchzuziehen. Du hattest aber keinen Druck, irgendwas zu bestehen. Und jetzt ist es ja so, wenn, keine Ahnung, ein Rennfahrer seine ganze Trainingsvorbereitung zeigt und für einen Wettkampf sich vorbereitet, baut es natürlich auch eine Menge Druck auf für den Wettkampf. Das ist natürlich in der Vorbereitungsphase eine unglaubliche Motivation, weil man natürlich auch Feedback von Social Media bekommt. Aber für den Wettkampf ist es natürlich auch eine Menge Druck, die dann dahinter steht. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wie viel Druck lastet auf Profisportlern, die schon sehr, sehr viele Erfolge erzielt haben, ohne dass sie viel preisgeben?
Ich glaube ja, dass der Druck lastet ja generell auf dir, ob du das jetzt bei Social Media machst oder nicht. Der Druck lastet auf alle Fälle auf dir. Sobald du halt einen Namen hast, der schon mal mit Erfolgen irgendwie in Kontakt war, erwarten die Leute halt einfach von dir, dass das immer so weitergeht. Und generell checken ja viele Leute, glaube ich, nicht, dass halt einfach so viel mehr dazugehört wie das Training. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Instagram ist ja eine sehr, sehr positive Social-Media-Seite. Und da gibt's relativ wenig Hate-Kommentare oder eigentlich fast überhaupt gar keine, auf alle Fälle bei mir nicht. Oder ich höre das auch immer von allen anderen. Das heißt, Leute sind mit dir in Kontakt und folgen dir, finden dich aber auch gut und verstehen aber auch, glaube ich, viel, wenn es halt mal nicht so läuft. Also einfach, weil die dich als Person mögen. Wenn du jetzt einen Bericht auf MTB News machst oder so und da halt groß aufsprichst und dann wird das nichts, ist das was anderes, weil da erreichst du Leute, die jetzt nicht deswegen dir gucken, sondern wegen dem Rennen gucken. Ja. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
Ja, cool. Schönes Statement.
Genau.
Kann man so stehen lassen.
Auf der Radtour, die ich gemacht habe, sind mir halt verschiedene Sachen aufgefallen. Und da möchte ich euch auch mal so ein bisschen dran teilhaben lassen. Es war relativ warm, ich habe relativ viel getrunken, ich musste immer mal wieder meine Flasche auffüllen. Dann gehst du also in den Laden rein, kaufst dir ein Getränk und stellst dich an die Kasse. Und für mich ist das normal, wenn jemand hinter mir steht. Ich habe den Einkaufswagen voll, hinter mir steht einer, der hat nur eine Flasche, dann lasse ich den vor. Ist es bei dir auch so? Kennst du das?
Nee, ich lasse niemanden vorbei.
Ja,
ich
bin du bist halt in Bayern schon richtig... Du bist in Bayern schon richtig angekommen, ja, andersrum. Oder?
Ich würde sagen, entschuldigen Sie, ich war vor Ihnen da. Sie haben gerade noch mal ins Regal gegriffen. Sie waren noch gar nicht fertig mit Einkaufen. Jetzt stehe ich hier.
Ja, okay, so hätte ich dich jetzt auch eingeschätzt.
Das war tatsächlich war das ein Witz. Natürlich bin ich so, dass ich Leute vorlasse, die weniger haben. Immer.
Also ich mache das auch. Ich mache das immer.
Aus wirklich. Prinzip, weil es ist ja schwachsinnig, weil genau aus dem Grund, weil ich das eigentlich mir wünsche, wenn ich wenig habe, dass man mich vorlässt, deswegen bin ich auch nett und lasse andere vor.
Niemand auf der ganzen Tour hat mich vorgelassen.
Vielleicht liegt es auch an dir. Also vielleicht liegt es an deinem Auftreten. Also wenn ich jetzt so, wenn ich mir jetzt dich vorstelle, ja, in so einem hautengem Rennradanzug, total nass geschwitzt und stinkig.
Dann ja, aber dann will man doch, dass überlegen. Der schnell weg ist.
Ja, natürlich will man das. Aber es ist ja ein Unterschied, ob er jetzt vor dir steht, also in Richtung deiner Nasenlöcher, oder hinter dir steht.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Grund war.
Was möchtest du jetzt sagen? Möchtest du damit sagen, dass die Menschen südlich von deiner Wohnung, von deinem Haus, alle unfreundlicher sind als die Menschen nördlich von deinem Haus? Also was ist die Aussage davon? Es gibt überall Arschlöcher.
Ich weiß. Ja, aber da ist es sehr häufig vorgekommen. Nee, was ich damit sagen möchte, ist, dass achtet halt einfach darauf, wenn jemand hinter euch ist, der weniger hat, lasst ihn halt einfach mal vor. Einfach auch anderen Leuten mal.
Du möchtest einfach einen Appell abgeben an unsere Zuhörer.
Ich möchte einen Appell abgeben.
Dass wir keine Arschlöcher unter unseren Zuhörern haben.
Richtig.
Hört zu, hört
haben
auf,
wir natürlich
scheiße
eh nicht.
Zu sein.
Nein, aber es sind halt so die kleinen Sachen. Also mich interessiert es doch jetzt nicht, ob ich eine Minute schneller da raus bin oder nicht. Aber keine Ahnung, einfach macht es halt. Also versucht auch mal an andere Leute zu denken und nicht nur an euch selber. Ich glaube, das ist das, was ich damit sagen möchte.
Also der Tobi möchte sagen, dass das Lebensmotto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, das ist nicht zielführend und führt meistens
Richtig.
In eine Sackgasse.
Genau.
Also, liebe Freunde, passt auf eure Mitmenschen auf und seid freundlich zueinander.
Genau. Und wenn ich in verschwitzten Klamotten hinter euch stehe, lasst mich vorbei.
Haltet euch einfach die Nase zu und lasst den dicken Tobi vor.
Der schämt sich eh schon gesund.
Oh, ich bin gemein, Entschuldigung. Tut mir leid.
Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist Radwege. Freunde, wer hat sich diese Radwegführung ausgedacht? Ich bin ja Fan davon, wenn ein Radweg da ist, fahre ich auch mit dem Rennrad auf dem Radweg. Das funktioniert auch relativ lange gut und irgendwann merkst du so, okay, am Ortsende oder am Kreisende oder so, da hört einfach dieser Radweg auf, aber nicht, dass der quasi auf die Straße drauf geht, sondern er geht meistens ganz wild irgendwie ums Eck, dass du komplett abbremsen musst. Und es ist irgendwie nicht so schlau gemacht. Radwegführung ist mir jetzt aufgefallen, ist oft verbesserungsfähig.
Ja.
Da kann man schon nochmal bei. So.
Da gibt es einige Themen in der Verkehrsführung in Deutschland, die, glaube ich, besser gemacht werden könnten. Aber ich glaube, das Fass ist zu groß, wenn wir das jetzt aufmachen. Wir beziehen uns mal auf Radwege. Ich fahre gar nicht so viele Radwege, muss ich gestehen.
Du bist einfach so dieser arrogante Typ, der nur an sich denkt, keine Leute im Edeka vorlässt und mit seinem Fahrrad mit 25 km/h mitten auf der einspurigen Straße fährt und alle Autos dahinter lässt.
Genau, und wenn die dann
überholen, dann werfe ich noch die Flasche da rein.
Genau, dann zeige ich noch einen Mittelfinger hinterher.
So einer bist du.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Es glaubt mir immer keiner, aber ich bin wirklich so.
Ich glaube dir das. Also ich weiß es auch.
Ich trete in der Öffentlichkeit auch anders auf, als ich privat bin. Und das ist der Grund. Ich muss da eine Linie ziehen. Das eine ist geschäftlich, das andere ist privat. Und ich bin einfach gerne privat ein Wichser.
Genau. Privat trittst du auch einfach gerne meine Taube weg. Genau.
Ich fütter meine Nachbarskatze immer mit Chili.
Das sind so die kleinen Sachen, die den erstmal glücklich machen.
Ja. Genau. Mein Hund gebe ich auch immer. Also so privat quäle ich meinen Hund. wenn ich lange kein Opfer mehr gefunden habe, dann quäle ich meinen Hund. Deswegen habe ich den.
Ja, na klar. Ich meine, wen soll ich auch sonst quälen? Ich meine, der kann nicht groß wegrennen.
Wie so eine Voodoo-Puppe.
Ich sperre den einfach ein.
Genau.
Ne?
Also. Okay, ey, back to Real Talk.
Back to Real Talk. Ja, genau. Du hast letzte Woche auf deinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen zum Thema Sponsoring.
Ja.
Und
das wurde noch gar nicht so gut geklickt, wie ich gehofft habe, tatsächlich.
Ja, vielleicht, weil die meisten Leute, die dir folgen, schon Sponsoren haben. Oder irgendwelche.
Nächstes Jahr guckt keiner mehr mein Video, weil dann haben alle. Nach dieser Anleitung haben nächstes Jahr alle Sponsoren.
Genau. Oder diese ganzen Roboter interessiert das halt einfach gar nicht, weil die,
die ganzen,
keine Sponsoren.
Ganzen Bots, die ich gekauft habe.
Genau, richtig. Ich fand das Video sehr gut und ich habe gedacht, vielleicht probiere ich das halt auch mal mit deinen Tipps. Dann,
danke, Tobi.
Dann läuft's bei mir auch vielleicht mal. Und ja, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen mehr darüber reden, weil hier können wir ja vielleicht noch ein bisschen ausschweifender über das Thema reden. Weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch schon ganz, ganz lange beschäftigt, dass viele Leute immer gesponsert werden möchten, obwohl es vielleicht auch bei vielen Leuten gar nicht so sinnvoll ist.
Ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich mich in letzter Zeit irgendwie viel mit dem Thema Nachwuchs auseinandergesetzt habe. Also sei es mit dem Johann Schumacher, der jetzt für Bike Components und Santa Cruz fährt mit 12 Jahren, oder auch mit dem Nachwuchsteam vom Noah Großmann, mit dem BSS Youth Syndicate Team, wo ich auch jetzt mit den Jungs ein Training gemacht habe in Tottenau. Da waren 8 Nachwuchsfahrer dabei von, du siehst gut aus, Tobi.
Ich weiß, danke.
Von 11 bis, ich glaube, 16 oder so. Und da habe ich jetzt echt, ist nochmal irgendwie ein ganz anderer Blick gewesen, weil ich bin ja jetzt, ich gehöre schon zu den alten Säcken quasi. Und das sind ja jetzt die Nachwuchsfahrer, die neue Generation, die da ranwächst. Und einfach
du gehörst so, jetzt zu der Generation, wo man schon sie sagt,
genau,
oder?
Tatsächlich. Das kommt vor und das ist mir dann total unangenehm tatsächlich. Aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich krass festgestellt habe, ist dieser Interessenwandel. Ja, liegt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen an der Infrastruktur, dass einfach Bikeparks immer familientauglicher werden und nur noch Flowtrails gibt und Jumplines. Und die Kids natürlich voll Bock haben, abzuziehen, Kurven zu brapen und irgendwie zu whippen. Aber einfach so das Interesse für Wurzelfelder und Steinfelder ein bisschen zurückgegangen ist.
Findet nicht statt.
Und natürlich habe ich mich jetzt auch selber wieder erwischt, dieses man schaut sich Videos an und möchte das nachleben. Ich habe gestern nach dem Fail der Woche mit dem Tim beim Frühstück gesessen und wir haben uns Cranked 5 angeguckt, alte Fahrradfilme. Und dann habe ich den angeguckt und dachte auch wieder, boah geil, das habe ich alles versucht nachzumachen. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass die ganzen Kids, die meine YouTube-Videos gucken oder auch die von Fabio Schäfer, Fabio Wiedmer, etc., dass die halt Idole brauchen oder suchen, um das dann nachzuleben. Und wir leben das denen vor. Und natürlich werden wir gesponsert, weil wir ja davon leben müssen. Bedeutet aber, die ganzen Kids wollen natürlich auch irgendwie gesponsert werden, weil das den Eindruck hat, dass wenn man gesponsert wird, dann ist man cool, dann hat man es geschafft. Dann ist man der geile Typ, der Profi ist. Und das fand ich einfach super krass, dass irgendwie, also dass einfach quasi es nicht mehr darum geht, irgendwie ein Rennen zu gewinnen oder der Schnellste zu sein, sondern es geht eigentlich nur noch darum, ein Logo auf dem Trikot zu haben und zu sagen können, man ist gesponsert. Finde ich relativ krass.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen oder schon länger, dass halt diese Aufmerksamkeit oder diese Profilierung durch Sponsoren dass die halt sehr, sehr zugenommen hat. Und ich sag mal so, wir beide machen das jetzt schon relativ lange und keine Ahnung, es ist, also wenn du das richtig machst, dann muss ja der Sponsor mindestens genauso viel haben von dir wie du von ihm. Im besten Falle natürlich mehr.
Also eigentlich, das heißt, im Idealfall hat der Sponsor mehr von dir, als du ihn kostest.
Genau. Weil ansonsten geht dieses ganze Konzept ja nicht auf. Und das heißt, es ist richtig Arbeit. Also, und es heißt halt auch mal, dass man vielleicht nicht unbedingt immer nur aus Spaßradfahren geht, sondern man muss halt auch einfach mal was machen, um für seinen Sponsor da zu sein. Oder man muss, ja, eben verschiedene Sachen erfüllen und einfach sehr, sehr, sehr viel dafür arbeiten, dass das alles so läuft. Und bei vielen ist es halt so, die können dir überhaupt gar nicht sagen, warum sie jetzt diese Marke gut finden oder warum sie jetzt von denen gesponsert werden wollen, sondern die möchten halt einfach einen Sponsor haben.
Genau. Die möchten einfach und ihren Kumpels erzählen können, yo, ich hab einen Sponsor.
Das ist halt so der, das ist halt der schlechteste Ansatz, weil der, ja, da, also zum einen ist es halt so, wenn ich nicht hinter einer Marke stehe, mache ich einen Sponsoring-Deal eh nicht, weil ich habe das einmal gemacht und bin damit sehr, sehr auf die Nase gefallen.
Das sieht man.
Und
das ist ein bisschen platt gewirkt.
Und deshalb, seitdem mache ich das halt einfach nicht mehr, weil es hat einfach keinen Wert. Also es ist,
Das Schlimme ist Schwachsinn. Also der Sponsor möchte ja auch einen Mehrwert davon haben, wie wir schon mehrfach betont haben. Und wenn du jetzt für eine Marke fährst, mit der du dich nicht identifizieren kannst, dann kannst du auch keine Werbung für die machen. Klar kannst du dich irgendwie schön auf dem Foto fahren und ablichten lassen und dann können die das verwenden, aber im persönlichen Gespräch mit wirklich interessierten Leuten oder mit Szene-Leuten wird man immer raushören, dass du eigentlich nicht wirklich hinter der Marke stehst.
Ja.
Weil so gut kann man nicht schauspielern.
Ja, und es macht, warum solltest du dir halt deine Radfahrzeit damit versauen, um für ein, keine Ahnung, um ein paar Griffe oder ein paar Einlegesohlen umsonst zu bekommen, weil meistens ist es...
Spielst du auf Eskelebahn?
Nee, ich habe das jetzt einfach mal gesagt. Nee.
Tobi?
Nee. Nein?
Ich weiß, dass du für Eskelep fährst.
Ja. Nee, aber warum sollte man das quasi bei Sachen, die jetzt ja... Warum sollte man das machen und sich dadurch das halt irgendwie versauen lassen? Ja? Nur um halt ein bisschen was um sagen zu können, ich habe jetzt einen Sponsor. Das ist Quatsch. Und deshalb, lasst es. Also ich kaufe mir zum Beispiel oft Sachen auch einfach selber, weil ich halt weiß, ich möchte gar nicht so viel da reinstecken. Also wenn es jetzt halt darum geht, zum Beispiel einen Helm, ich kaufe meinen Helm zurzeit halt selber, weil...
Ja, habe ich auch gemacht. Also Halbschalenhelm habe ich mir immer gern gekauft.
Ich möchte halt den Helm fahren, den ich fahren möchte. Und da möchte ich nicht, dass mir, weil mir jemand Geld gibt oder weil mir jemand einen Helm gibt, der umsonst ist.
Mein Hund quält mich.
Ja, der quält dich einfach zurück. Der weiß ganz genau, dass jetzt, wo er in der Öffentlichkeit steht, jetzt kann er es machen.
Dein Sprachrohr, der Podcast, ja, jetzt schlage ich zurück.
Genau. Vielen Dank fürs Unterbrechen.
Wir waren bei Helm. Du möchtest einfach den Helm fahren, der dir gefällt und möchtest nicht alles nur gesponsert und bekommen. Und dann, also bei deinem Aussehen ist halt auch wichtig, dass der Helm dann irgendwie gut passt. Und da muss man halt einfach auch eine gute Kopfform für finden. Nein, tatsächlich spiele ich mit diesem Witz auf meine Kopfform an, weil ich habe hinten einen relativ dreckigen Knochen, der rausschaut. Und damit passen mir relativ wenig Helme. Und deswegen muss ich da mal drauf achten, dass die Halbschalenhelm gut auf meinem Kopf sitzt. Und da kaufe ich dann gerne mal ein Helmchen, anstatt den irgendwo umsonst zu bekommen. Gibt ja aber auch Leute, die genau Gegenteiliges behaupten und sagen, in meiner Position als Profi oder Influencer gebe ich für keine Sachen Geld aus. Habe ich auch schon Menschen kennengelernt, die dann sagen, nö, ich kaufe mir nichts, ich möchte alles umsonst bekommen, sonst ziehe ich es nicht an.
Aber ich finde ich zum Beispiel komplett Quatsch. Ich finde es halt gut, mit den Marken, die ich gut finde, zusammenzuarbeiten. Also für mich steht erstmal das Produkt im Vordergrund und dann die Frage, kann ich mit denen zusammenarbeiten oder nicht?
Ja und die Firmenphilosophie spielt auch mal eine Rolle, weil ein gutes Produkt mit Arschlöchern dahinter ist halt auch schwierig.
Genau. So ist es. Genau. Und oft ist es tatsächlich auch super schwierig, also da kann ich mal eine Geschichte erzählen. Ich muss mal gucken, wie weit ich in dieser Geschichte gehen kann, ohne irgendeinen Namen zu nennen. Aber ich bin mal eine Zeit lang umsonst für jemanden gefahren. Naja, ich kann das schon erzählen. So, ich bin Felgen gefahren und ungefähr ein Jahr umsonst. Dann ging es darum, ja, wir haben dieses Jahr keine Kohle, aber nächstes Jahr können wir dir was geben und Laufräder und dies und das. Und dann haben wir einen Vertrag mit denen gemacht, unterschrieben. Ja, und der sollte am 1.1. starten.
Ja.
Irgendwann im Dezember habe ich ein altes Bild gepostet, was so ein Jahr alt war, und habe auch geschrieben, hier, erinnere mich an die Zeit vor einem Jahr, als ich in Finale war. Also habe sogar in der Beschreibung reingetippt, dass das Bild also alt ist. So, jetzt waren das aber andere Laufräder. Daraufhin hat mich der Chef der Firma angerufen beziehungsweise mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, ich kündige dir damit diesen Vertrag, den wir unterschrieben haben, der jetzt ja quasi noch nicht, also der war noch nicht, also der hat am 1.1. angefangen und es war Dezember davor. Das heißt, dieser Vertrag galt noch nicht. Und trotzdem hat er mir gekündigt, weil ich ein altes Bild gepostet habe. Das heißt, ich habe nicht nur ein Jahr an die verschwendet, um die Sachen zu fahren und habe mich quasi, mit keiner anderen Marke zusammenarbeiten können, sondern dadurch, dass die mir halt 3 Tage bevor der Vertrag angefangen hat, gekündigt haben, habe ich natürlich auch mit niemandem anders zusammenarbeiten können oder gucken können, wer mir so taugt. Das heißt, ich habe quasi 2 Jahre an diese Firma verloren, die mir aus einem Grund gekündigt haben, den es eigentlich ja nicht gibt. Weil
der Vertrag war ja auch noch gar nicht gültig. Also du hättest zu dem Zeitpunkt noch posten können, was immer du wolltest.
Eben. Und selbst dann ist es halt so, heißt es wirklich, wenn du einen neuen Sponsor hast, dass alle Bilder, die du bis jetzt gemacht hast, nicht mehr zur Verwendung stehen und du die quasi löschen musst?
Das kannst du ja gar nicht machen, weil als Profi stehst du ja im Rampenlicht. Also wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt deinen Hauptsponsor wechselst und du fährst jetzt ab nächstem Jahr für einen neuen Rahmenhersteller und irgendein Magazin, keine Ahnung wer, packt auf einmal den Tobi Woggon mit einem Bild, das sie mal geschossen haben, aufs Cover, dann hast du ein Cover mit einem alten Rahmenhersteller. Das ist bei mir mal passiert. Da kann ich ja nichts für, dass die das als Cover genommen haben. Die haben halt ein altes Bild genommen, da bin ich schon für Santa Cruz gefahren, auf dem alten Bild hatte ich noch einen alten Rahmenhersteller und da kann ich ja nichts dran ändern, dass die jetzt mich aufs Cover packen mit dem alten Bild. Da kannst du auch nichts für. Und letzten Endes habe ich es halt einfach nicht vermarktet. Ich habe halt das Cover gehabt, habe mich drüber gefreut, aber ich habe es halt weder gepostet noch irgendwie groß publik gemacht, dass ich da jetzt auf dem Cover war. Was ich relativ schade fand, weil es mein erstes Mountainbike-Cover war.
Das war das Bikesport-Cover, oder? Mhm.
Das hat der Kirsten Sirius geschossen. Grüße gehen raus an Kirsten Sirius, der sich seit ungefähr 1,5 Jahren nicht mehr bei mir gemeldet hat, aber mit allen Freunden Kontakt hat. Vielleicht hört er das ja und ruft einfach mal an und fragt wie es geht.
Ja. Ich habe jetzt kurz gedacht, das ist wirklich ein netter Shoutout an Kirsten, aber dann habe ich natürlich gedacht, okay, ja, ich sitze ja auch dem Jasper gegenüber.
Ich habe auch schon nette Shoutouts gemacht. Fabian Bodem zum Beispiel hat einen ziemlich netten Shoutout bekommen.
Ja.
Der hat sich auch gefreut, hat sich gemeldet.
Sehr gut.
Das ist einer unserer Zuhörer.
Der Zuhörer. Ja, von den wenigen, die wir haben. Zurück zum Thema Sponsoring.
Also, ich möchte noch einen Shoutout machen heute.
Ja. Dann war es.
Grüße gehen raus an Tom Bachhuber von Escolab. Der hat heute Geburtstag.
Aha.
Ja, sein Handy heute Morgen war aus. Ich habe um 9 habe ich nochmal kurz versucht, ihn anzurufen. Und ich habe ihn ungefähr 35 Mal angerufen, damit er 35 SMS bekommt, dass ich ihn angerufen habe. Also Happy Birthday, Tom.
Tom Bachhuber, ja, auch von mir.
Happy Birthday. Der wird jetzt bald Papa.
Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist ja tatsächlich die erste Folge, die auch an diesem Tag, also heute ist tatsächlich Montag, die wird sofort rausgehen.
Genau. Also aus ihr Gründen, hört,
die wir
also
bereits wenn ihr heute, genannt haben.
Wenn ihr heute den Podcast hört, das ist genau heute Morgen um 9 Uhr passiert, was wir gerade so erzählen.
Ja.
Live.
Genau, also das sind so Sachen, mit denen man halt rumdealen muss, wenn man gesponsert wird oder wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Und dann ist es halt einfach manchmal sinnvoller, sich einfach zu überlegen, kaufe ich mir das Zeug halt jetzt vielleicht?
Ich habe einen Sponsor, ich werde jetzt nichts nennen, gar nicht. Ich versuche das jetzt so diplomatisch wie möglich zu gestalten. Ich habe einen Sponsor, der mich seit Jahren sukzessive jedes Jahr runterhandelt. Ich krieg seit Jahren jedes Jahr weniger von dem, obwohl mein Job, den ich nach außen mache, Social Media, Marketing, Online-Marketing, hier Podcast, YouTube, Instagram und so, der wird immer besser. Und trotzdem werde ich immer weiter nach unten gehandelt. Das liegt natürlich auch an anderen Athleten, dass die international auch irgendwo andere Athleten supporten müssen und da auch irgendwie immer natürlich das Team größer wird und so. Aber das ist das Leid, mit dem man sich auch als Athlet rumschlagen möchte. Also nochmal an alle, die sich da draußen um einen neuen Job als gesponserter Fahrer bewerben, beachtet, dass es auch mal andersrum gehen kann.
Ja, normalerweise müsste man ja mehr bekommen. So, das wäre ja Da verhandelst du vielleicht einfach nicht gut genug.
Das kann natürlich sein. Vielleicht sollte ich aufhören, mich in einem Bewerbungsgespräch oder Verhandlungsgespräch zu benehmen, wie bei Rewe an der Kasse.
Oder einfach dich anders benehmen wie hier im Podcast.
Ja, vielleicht.
Weil dann kommst du auch sympathisch rüber. Heute ist richtig schönes Diss-Ping-Pong, muss man schon sagen. Heute läuft's richtig gut.
Ja. Flüssig. Zurück zum Thema. Wir haben noch auf jeden Fall offen den Fail der Woche.
Mhm.
Was haben wir noch offen?
Ich hätte noch die Sauna-Geschichte 2.0.
Ist ja jetzt schon 3.0, oder nicht?
Was waren die? Nee.
Die 2.0 war es, als du mit meinen Eltern in der Sauna warst.
Das ist 2.0.
Ah, 2.0. Die haben wir noch nicht erzählt.
Die würde ich. Nein.
Witzig.
Die würde ich gerne erzählen. Und jetzt haben wir gesagt, was du alles nicht machen musst, um einen Sponsor zu bekommen. Was muss man denn machen, um einen Sponsor zu bekommen?
Ja, man muss auf jeden Fall irgendwas richtig gut können. Und ich glaube, es reicht halt nicht aus, wenn man zu Hause, wie ich in dem Video auch schon erwähnt habe, es reicht halt nicht aus, wenn man auf dem Hometrail die großen Sprünge springt und schneller als sein Kumpel Max fährt.
Genau. Und auch bei Rennen, das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, glaube ich, dass halt viele Leute immer Weltcup fahren wollen und beim Weltcup dann halt sich nicht qualifizieren, anstatt dass sie mal eine Klasse runtergehen und da das Rennen gewinnen. Also das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum müssen Leute immer die höchste Klasse fahren?
Königsdisziplin.
Erklär mir das bitte.
Das ist die Herausforderung. Fördern und fordern.
Aber bist du Fan davon, also dein Weltcuprennen quasi am Samstag zu fahren und dich für Sonntag nicht zu qualifizieren? Dann versuchst du deinem Sponsor das zu erklären.
Nein.
Also was hat dein Sponsor davon, wenn du dich nicht für das Rennen qualifizierst?
Ich sehe das wie du, das bringt nichts. Ich sehe das aber auch so, dass man trotzdem Weltcup fahren sollte. Sagen wir mal so, du wirst auf jeden Fall nicht gesponsert, wenn du sagst, hey, ich fahre jetzt Weltcup und ich schaffe keine Quali. Das bringt nichts. Aber wenn du sagst, ich bin in Deutschland.
Ja, aber es gibt immer, ja Leute.
Ja, nee.
Es gibt ja Leute, die dafür gesponsert werden.
Die fahren dann in Deutschland gute Platzierungen ein oder haben einen anderen guten Wert. Man muss das. Oreo, jetzt bellt hier mein Hund rum. Das tut mir total leid, liebe Zuhörer. Hör auf, sonst stecke ich dich wieder in den Zwinger.
Sonst gibt's wieder 3 Tage nichts zu essen.
Ich schneide deinen Schwanz noch kürzer. Die Hoden sind ja schon weg. Zurück zum Thema.
Die gab's beim letzten Bellen.
ich glaube, dass die Mischung macht's. Also man muss sich schon so aufstellen, dass man das ein oder andere Podium vorweisen kann, dass man vielleicht den ein oder anderen Videoclip vorweisen kann und dass man sagen kann, hey, ich fahre Weltcup international, auch wenn es vielleicht nicht klappt. Ich glaube, dass halt Weltcup ein wichtiger Entwicklungsschritt für einen Rennfahrer ist. Erstens sich fahrtechnisch weiterzuentwickeln, zweitens mit einer anderen Art von Druck umzugehen bei einem Weltcup. Also ich finde, Weltcup ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklungsstufe, aber natürlich, wenn du nur Weltcup fährst und qualifizierst dich nicht, dann wirst du irgendwann uninteressant für ein Sponsoring.
Und du musst halt einfach erstmal was in deinem Land leisten, um dann Weltcup zu fahren.
Ja.
Guck mal, du bist einer der wenigen, die es wirklich geschafft haben, sich im Weltcup zu qualifizieren.
Ja.
Aber du warst ja jetzt nicht der einzige Deutsche.
Nein.
Sondern es gibt ja viele Leute, die halt immer wieder hingereist sind, die auch fette Teams hatten.
Ja.
Und wo dann... Es gab zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr gab es dieses Team, was jemand gebaut hat, also hier dieses Rocky Mountain, ich weiß gar nicht, was das alles noch, wer da noch alles dabei war, egal. Aber da hat jemand privat Geld in die Hand genommen und hat dieses Team inszeniert oder halt aufgebaut, hat halt einen fetten Truck gekauft, hat halt ein Zelt gebaut, ist halt zu allen Weltcups hingefahren und die Fahrer von denen haben sich, glaube ich, so gut wie nie qualifiziert, obwohl die den mega Support hatten.
Ja.
Wo man sich halt fragen muss, hey, dann nimmt jemand wirklich Geld in die Hand, will dem Sport was geben, will was leisten und die Leute schaffen es halt einfach nicht, sich dementsprechend vorzubereiten oder dementsprechende Leistung abzuliefern.
Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass halt einigen Menschen einfach nur wichtig ist, dass sie gesponsert werden und dass im Prinzip ich glaube, dass für viele Nachwuchsfahrer oder für viele Sportler der Erfolg erreicht ist oder für sie Erfolg ist, gesponsert zu werden und nicht gute Rennen zu fahren. Und dass sie in dem Moment, wo sie in dem Team sind, fühlen sie sich bereit als Sieger, weil sie dann es geschafft haben, in einem großen Team zu sein, weil sie da diesen großen Sponsor haben. Und dann fehlt so ein bisschen der Ehrgeiz und die Motivation, weiter Gas zu geben und sich weiterzuentwickeln. Und was ich immer mitbekomme, ist, dass dann solche Fahrer, die oftmals dann vielleicht auch gar nicht so gute Platzierungen geben, also nicht nur deutsch, sondern international gesehen natürlich, also das nimmt jetzt keine Nation aus oder so, aber dass dann häufig, dass die Fahrer, die meinen, sie werden gut, aber eigentlich keine guten Ergebnisse reinfahren, auch immer die unfreundlichsten sind, ihren Mechanikern gegenüber, ihrem Sponsor gegenüber, ihren Teams gegenüber. Das ist schon.
Die sind halt immer fordernd.
Viel, was du auf den Weltcups mitbekommst. Also ich bin ja mit dem Fox Race Support relativ dicke gewesen auf den Weltcups mit Jordi und mit Kolja. Und da war es schon so, dass du auch mitbekommen hast, dass dann einige schlechtere Fahrer, sage ich mal, sehr sehr unfreundlich waren, wohingegen die Pros selbst jetzt nicht die Top. Nicht nur die Top 10, ja, die sowieso eng mit denen zusammenarbeiten und befreundet sind, sondern auch irgendwie mal ein Top 30-Fahrer, der in einem Team vom Fox supported wird, dass der halt einfach total freundlich nachfragt, ob er da einen Service haben kann und ob sie ihm kurz helfen können. Und dass andere Leute, die dann vielleicht die Top 60, Top 80 nicht knacken, da hinkommen und sagen, ja, hier, meine Gabel ist kaputt, könnt ihr die mal reparieren. Da gab es schon ein paar Vorfälle, wo du sagst, okay, krass, also es gibt einige Menschen, die das einfach nicht wertschätzen zu wissen und sich auf dem Weg zum guten Rennen auch irgendwie selber Steine in den Weg legen.
Und ich sage jetzt mal so, du hast ja darüber geredet, dass dir quasi auch oft der Support gefehlt hat, weil dir auch kein Team so viel Geld bezahlen konnte, dass du da mit deinem Leben bestreiten kannst, weil genau. Du ja einfach nicht mehr im Kinderzimmer sitzt. Ja. So, jetzt sind da halt irgendwelche Leute, die sich halt sponsern lassen, um Rad zu fahren, kriegen es dann halt nicht hin, sich vernünftig vorzubereiten. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das Team sagt, ja, nächste Woche ist ein Rennen und wir würden dich dafür jetzt unterstützen, sondern du weißt das ja ein halbes Jahr vorher. Ja. Das heißt, wenn du für ein fettes Team fährst, wo jemand wirklich Geld in die Hand nimmt, dann bereite dich halt auch vor. Ja. Ansonsten fehlen Leuten wie dir das Geld ja irgendwo, weil dieses Geld ist ja dann einmal ausgegeben. Ja. Und man hätte es halt viel, viel besser in dich investiert, wie in die Leute, die dann halt einfach sagen, ja, ist mir halt scheißegal, ich bin jetzt Rennfahrer, ich lebe jetzt davon, ich kann jetzt hier auf meine Facebook-Seite schreiben, ich bin professioneller Radfahrer. Und das nervt mich sehr, muss ich gestehen, weil so halt einfach Talente nicht den Support erhalten. Und ein guter Rennfahrer ist nicht immer jemand, der sich gut vermarkten kann. Und das ist, glaube ich, das Problem. Leute, die sich gut vermarkten können, kommen dahin, liefern eine beschissene Leistung ab, sind arrogant und dies und das. Und Leute, die halt, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, du wolltest sagen, dass Leute, die gut Rennen fahren können, sich vielleicht nicht so gut vermarkten können und die dann auf Sponsorings verzichten, weil andere Leute denen das wegfuttern.
Genau. Ja. Und das ist halt so schade. Ja. Ja, und
ja, ich habe so ein bisschen...
Sagen wir so viele Talente haben wir nicht in Deutschland und wir müssen halt die fördern, die es hat.
Ich finde es so krass, weil ich bin ja jetzt quasi aus dem Rennsport oder aus dem Downhill-Rennsport mehr oder weniger zurückgegangen und fahre jetzt, na klar, ich fahre noch irgendwie Rennen und bin auch Rennfahrer. Wenn ich Enduro-Rennen fahre, dann kann ich da irgendwie auch nicht rausnehmen. Aber ich finde es so krass, weil gerade in diesem Ambassador-Dasein, wenn ich es mal vorsichtig so nennen darf, ist der Competition-Kampf eigentlich noch viel größer als bei den Rennfahrern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass alle Ambassador wissen, wie dass die Daseinsberechtigung vielleicht gar nicht so groß ist und dass sie alle Angst haben, dass irgendjemand was von dem Kuchen weg isst. Und dass der Konkurrenzkampf untereinander, habe ich zumindest so ein Gefühl, dass da sich dem anderen nicht so viel gegönnt wird, wie man eigentlich es sich gerne wünschen würde.
Findest du?
Also gönnt euch mehr. Ich freue mich doch auch, dass du 5 Autos hast.
Ja, auch wenn ich dich den Porsche und den Ferrari nicht fahren lasse.
Ja, das ist kein Problem. Aber ich freue mich trotzdem für dich, dass du in deinem Eigenheim sitzt und mit mir podcastest über deine Bose-Kopfhörer.
Dazu muss man halt sagen, dass ungefähr mein Haus wahrscheinlich die Hälfte von dem kostet im Monat, was deine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet.
Wahrscheinlich, ja, aber du wohnst halt auch einfach da, wo keiner wohnen möchte.
Ja, genau. Ich halt schon. Ich find's geil hier.
Back to business. Wir haben noch den Fail der Woche und da müssen wir auch schon Schluss machen, weil wir schon bei sage und schreiben knapp 47 Minuten sind.
Ja, heute macht es mir auch besonders Spaß. Ich bin sehr, sehr redselig.
Ist gut. Heute. Vielleicht, also, was man wieder merkt, ist, der Single Malt kommt zu kurz. Aber vielleicht ist es um 9 Uhr morgens auch keine gute Idee.
Auch hier eine Geschichte kurz. Der Single Malt ist am Freitag bei mir nicht zu kurz gekommen. Du hast mich ja dazu aufgerufen, auch mal meine Alkoholgeschichten zu erzählen.
In der nächsten Folge.
Du Assi, ey. Okay.
Feld der Woche. Feld der Woche. Ich muss mein Feld der Woche kurz erzählen. Ich war Alkohol trinken. Kein Whisky wie du. Und vorgestern war ich in München beim Tim Hartwig von Evok. Und wir haben ein paar Bier getrunken und sind dann spontan noch in die Disse gegangen und waren in einem Techno-Club am Dancen. Und irgendwann so um 3 Uhr nachts oder so, kurz bevor wir nach Hause gehen wollten, sind wir nochmal kurz auf die Tanzfläche und gesagt so, hey, wir gehen uns nochmal kurz und dann 10 Minuten gehen wir nach Hause. Und ich da irgendwie voll mein Tanzbein geschwungen. Müsst ihr euch vorstellen, Jasper auch schwingt sein Tanzbein. Kennt ihr diese Figuren, die so auf diesem Festival stehen, so aufgeblasen werden, diese Luftfiguren?
Schaut ungefähr so aus, ja.
Ungefähr so sehe ich aus, wenn ich tanze. Und auf einmal sticht's mir in den Rücken. Und seitdem habe ich eine fiese Rückenmuskelverspannung oder einen Nerv eingeklemmt. Auf jeden Fall, ich fühle mich wie ein 70-jähriger alter Mann, der gerade extreme Rückenschmerzen hat, weil ich feiern war. Und das ist mein Fail der Woche, weil ich das Gefühl habe, ich werde alt.
Du bist alt.
Und jetzt, also, weißt du, man verletzt sich nicht beim Radfahren, man springt in Wurzelfelder rein und kommt beim Lucky Shot da weg, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Und dann geht man in die Disco tanzen und hat irgendwie 3 Tage Muskelverspannung.
Johann Barelli fährt so das krasseste Zeug in Whistler, macht Videos darüber, gar kein Problem. Jetzt war er irgendwie Bergsteigen, ist rückwärts einen Berg runtergefallen.
Ne.
Ist jetzt, glaube ich, für 8 Monate raus.
Ne. Ja. Was hat er sich kaputt gemacht?
Ich weiß nicht, ich habe es heute gelesen. Der ACL?
Oh, das ist hier Wirbelsäule, oder nicht?
Ja, irgendwie nicht so gut auf alle Fälle. Ja, also ich habe das heute irgendwie gelesen. Ich ist auch
was ist dein Fail der Woche?
Mein Fail der Woche ist
also, der... erstmal gute Besserung an Johann Barelli. So, das habe ich jetzt nicht
genau, der wird unseren Podcast ja ganz sicherlich hören.
Aber trotzdem, deshalb, wir wollen
Grüße
trotzdem
raus gute an Besserung Johann. Hören. Mein Fail der Woche ist der, ich war letzte Woche in den Dolomiten beim Rosadira Bike Festival und habe da einen Vortrag gehalten. Das war auch ganz cool. Am nächsten Tag sollte ich dann quasi eine Bike-Tour mitguiden. So. Also komme ich am nächsten Tag um 9 Uhr dahin und war original der schlecht ausgerüsteste Co-Guide der Welt.
Keine Luftpumpe?
Also es war eine Abenteuer-E-Bike-Tour mit mir. Ich hatte, mein Handy war leer.
Bester Start.
Ich hatte keinen Rucksack dabei.
Noch besser.
Ich hatte kein Wasser dabei.
Oh, geil.
Ich hatte keine Pumpe dabei, keine Jacke und ich hatte kein E-Bike dabei.
Nice.
Das heißt, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und ich bin als einziger diese E-Bike-Tour ohne E-Bike gefahren.
Ja. Holy moly. Also sorry, wenn ich das jetzt so direkt anspreche, aber wie dumm kann man sein?
Ja, ist.
Hat es mit Alkohol zu tun gehabt oder warst du tatsächlich einfach nur schlecht vorbereitet?
Nein, ich war einfach nur komplett verplant.
Ja, mein geil. Rucksack hat. Also ich möchte, das ist wirklich ein großes Lob an dich, weil das bedeutet, du bereitest dich für unsere Podcasts besser vor, als für deine Ausfahrten.
Ja. So ist es.
Finde ich gut.
War ein bisschen blöd, musste ich schon auch gestehen.
Hat trotzdem cool. Irgendwie ist ein schöner Fail der Woche auf jeden Fall. Ja. Also falls ihr mal ein Abenteuerride mit Tobi buchen solltet auf irgendeinem Event,
bringt alles mit.
Bringt einfach alles doppelt.
Für mit. Euch und für mich.
Idealerweise auch noch ein Fahrrad.
Und abschließend möchte ich, auch wenn du mir jetzt wieder reingrätschen wirst. Abschließend möchte ich diese Folge mit einer tollen Sauna 2.0 Geschichte. Und es ist mir egal, ob wir Zeit haben oder nicht. Ich werde die erzählen. Und zwar, fleißige Hörer von Single Trails und Single Malt wissen wahrscheinlich, dass ich so eine kleine Saunaphobie habe, seit ungefähr Weihnachten. Und
ich muss jetzt schon lachen.
auf alle Fälle ist es halt so, ich bin, hab diese lange Tour gemacht, irgendwann klingelt mein Telefon, Jasper dran, hey, cool, wann bist du bei mir? Hast du Bock, heute Abend in die Sauna zu gehen? Und ich so, ja klar, weil ich hatte an dem Tag tatsächlich schon dran gedacht, ich wollte unbedingt nochmal in die Sauna. So, na klar gehen wir dahin. Und beim Auflegen sagt er, ja cool, meine Eltern kommen auch. Und ich habe gedacht, okay, ich habe die zwar noch nie getroffen, aber gut, probieren wir es. Dann sind wir also in die Sauna und ich habe deine Eltern ja nackt kennengelernt.
Nee, als du kamst, waren sie gerade bekleidet auf der Liege.
Ja, man hat trotzdem alles gesehen. und es hat relativ lange gedauert. Muss man dazu sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen verklemmt. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, okay, wir sind hier alle nackt. Das scheint für uns alle okay zu sein. Gut, dann waren wir halt gemeinsam in der Sauna. Alles war easy, ja. Dann wollten wir gehen. Und so man muss sagen, also ich habe halt immer ein Handtuch um, ja. Und dann wollten wir gehen. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe noch ganz kurz in Whirlpool und dann sind wir am Start. Okay, jetzt war dieser Handtuchständer ungefähr 10 Meter vom Whirlpool entfernt. Ich hänge mein Handtuch auf, gehe zum Whirlpool rüber. Nach 5 Metern steht da dein Vater und sagt, ja, Tobi, wir wollten uns noch kurz verabschieden, weil wir gehen jetzt. Ich stehe da, nackt, mitten im Raum. Komplett nervös, konnte nicht mehr rechts zurück zu meinem Handtuch, konnte nicht mehr links irgendwie weitergehen, war da quasi festgenagelt, so, ihr hattet alle was an, ja. Nur ich war nackt.
Und mein Dad drückte seine Hand in die
ja, Spiegel. Ja, okay, gib mir die Hand und ich denke so, alles klar, es kann nicht mehr richtig viel schlimmer werden. In dem kommt die Freundin von deinem Vater, auch angezogen, halbwegs angezogen, redet auch noch mit mir. Und es hat nur noch gefehlt, dass sie mich umarmt hat.
Das hat sie auch nicht gemacht.
Ja. So viel Diskussion. Hat sie nicht gemacht, so aber das wäre wirklich, das wäre so schon die härteste. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Mir war es so unangenehm und die habe ich ganz genau angesehen, dass es wahrscheinlich das Highlight deines Tages war.
Ich habe in der Ecke gesessen und ich habe mich richtig köstlich amüsiert und ich habe mich auf diesen Moment so gefreut, wo du das erzählt wirst, weil ich mir gedacht habe, Tobi steht da wie so ein richtig beschämter Junge und
aber nicht so kurz, sondern das war bestimmt so für 10 Minuten.
Das war ein richtig schockierender Moment für dich, das hat man gesehen, du hast richtig gelitten.
Ja, ja. Es war mir richtig unangenehm. Sauna und ich, wir werden keine Freunde mehr. Das läuft irgendwie nicht.
Aber jetzt mal ohne Witz, du hast doch da so ein dickes Haus, jetzt bau dir halt eine eigene Sauna im Keller, dann umgehst du solche peinlichen Aktionen.
So schaut's aus. Es ist besser für alle von uns. Ja. Okay, ja. Und in diesem Sinne, lustige Sauna-Geschichte 2.0. In diesem Sinne, das letzte Wort übergebe ich Herrn Jasper Bayauch.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Folge Nummer 19. Falls ihr Lust habt, mit uns in die Sauna zu gehen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an. sauna@tobiwoggon.de #Saunaausflug. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es einen sehr, sehr guten Podcast, muss ich sagen. War sehr, sehr lustig. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Folge wieder einschaltet, wenn Tobi am Mikrofon ist, wahrscheinlich mit Jan Salawitz, oder?
Richtig!
Ja. Jan Salawitz von Ivo.
Sehr gut.
Folge Nummer 20, das war Folge Nummer 19 und auf Wiedersehen. Schöne Woche. Guten Wochenstart.
Tschüss.
Tschüss.